Der Vorteil ist, wenn man am Mittwoch erfährt, dass man heute hier predigt, da hat man nicht so viel Zeit, vorher aufgeregt zu sein. Die Zeit ist relativ kurz gewesen und ich hatte auch gar nicht viel Zeit dazu, mich aufzuregen. Von daher bin ich einfach froh und dankbar, dass ich heute hier bin und wir diesen wunderschönen Gottesdienst miteinander feiern können. Man hat ja von manchen Leuten manchmal ein bisschen Schiss, wenn die Polizei in den Hof fährt oder wenn man zum TÜV muss. Ja, und heute ist mein TÜV-Mensch da aus Heilsbronn, wo ich sage, Mai, super, dass du da bist, der TÜV! Das kommt davon, wenn du in den Gottesdienst fährst, ratzfatz bist du in der Predigt. Aber er kann sich rächen, ich habe nämlich zwei alte Autos. Einen alten BMW, der ist 23 und einen alten Ford Fusion, der ist auch 23. Und wenn ich dann wieder zum TÜV muss, oh, sei mir gnädig. Okay, vor 49 Jahren bin ich mit meinem Freund nach Brüssel gefahren. Und da war ein Eurofest, hieß es damals. 10.000 junge Menschen aus ganz Europa kamen zusammen, um miteinander, es war das allererste Mal, dass es so eine Großveranstaltung gab, um miteinander Bibel zu lesen, gute Vorträge zu hören. Und da kommt ein Bischof aus Uganda, der hieß Festo Kivenchere, und er geht auf die Bühne. Wir sehen ihn, 10.000 Leute sitzen da, und er sagt ganz einfach: Jesus loves you. Jesus liebt dich. Und wir haben gesagt, wow, ja, 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 so ist es. Der hat es so gesagt, dass wir miteinander gespürt haben, ja, wir sind von Jesus geliebte Menschen. Er liebt uns und er sieht mich heute. Und ich möchte mit euch über eine Geschichte nachdenken, die steht im Johannesevangelium im 8. Kapitel. Ich lese es nicht vor, ich erzähle sie und einen Satz, den muss ich original zitieren, ihr werdet es merken. Aber bevor wir da hinkommen, tut mir leid, muss ich euch noch meinen Lieblingswitz erzählen. Und Witze haben ja manchmal so die Geschichte, dass sie doch einen tiefen Sinn haben. Also sitzen drei Handwerker in der Kneipe und gönnen sich abends einen Absacker. Die Tür geht auf. Was sage ich? Eine Gestalt kommt rein. Lange Haare, langes Gewand, Sandalen. Setzt sich an den Tresen. Und der Zimmerer sagt, Mensch, der schaut doch aus wie Jesus. Und dann sagt er, ja wirklich, sagt der Fliesenleger, der schaut aus wie Jesus. Ach, sagt der Zimmerer, komm, ich bin ein mutiger Typ, da mit dem Balken immer oben rumlaufen und so. Da gehe ich jetzt doch einfach mal hin, setze ich an Tresen wieder zu, schmatter ein bisschen rum. Und irgendwann sagt er zu ihm, du, wir haben gerade gedacht, du schaust aus wie Jesus. Und dann sagt er, ich bin Jesus. Was, sagt er, du bist Jesus. Du weißt doch, wir Zimmerer, das Kreuz kaputt ist wie ein Balken und so weiter. Da sagt er, klar, sagt Jesus, ich kenne mich aus, bin ja selber von dem Job 30 Jahre lang da gearbeitet mit meinem Vater, aber alles von der Pike auf gelernt. Her, dreh dich um, zeig dein Kreuz her, fährt runter, alles geheilt, geht strahlend zurück, sagt der Fliesenleger, da gehe ich auch hin, geht sofort hin und sagt, du weißt doch, Fliesenleger, Knie alle kaputt und ewig auf die Knie rumrutschen, könntest du? Na klar kann ich, fährt über die Knie drüber, Knie wunderbar geheilt, geht strahlend zurück. Jesus schaut den Dritten an. Rühr mich bloß nicht an. Ich bin noch 14 Tage krankgeschrieben. Ich liebe diesen Witz, ja. Weil das Entscheidende bei so einem Witz ist ja der letzte Satz. Ne? Rühre mich nicht an. Ich bin noch 14 Tage krankgeschrieben. Und in diesem Satz steckt so viel Wahrheit unseres Lebens. So viel Dramatik und so viel Wirklichkeit. Weil es die Kunst des Lebens ist, dass Gott mich berühren kann. Und wie es dieses Geschichtle erzählt, das entscheiden wir in der Regel selber. Die Geschichte, die ich mit euch bedenken will, steht, wie gesagt, bei Johannes im 8. Kapitel, und da wird eine Frau in eine Vortragsrunde gezerrt. Jesus war die Nacht vorher am Ölberg, hat da gebetet, und das ist etwas ganz Wichtiges für unser Leben. Wir brauchen Zeiten, wo wir mal alleine sind, wo wir uns alleine aushalten und auch alleine begegnen. Und wie mit einem Ladekabel, wir leben ja alle mit Handy und Ladekabel, ja, ständig musst du das Ding nachladen, sonst ist der Akku leer. Ja, und so brauchen wir so Ladesituationen. So ein Gottesdienst kann sein, wenn du dafür offen bist, dass da der Heilige Geist ganz geheimnisvoll sein Ladekabel da einschiebt und du wirst irgendwie aufgeladen mit Hoffnung, mit dem, was du einfach brauchst. Die Liebe Gottes gibt uns immer das, was wir brauchen. Das muss nicht immer das sein, was wir wollen. Manchmal müssen wir uns auch von dem lösen, was wir wollen, um überhaupt zu kapieren, was wir brauchen. In der Geschichte, die wir gerade vorhin auch ein bisschen gehört haben, mit dem Gelähmten, der durchs Dach gelassen wird, der wollte nur gesund werden. Und Jesus sagt aber zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Er fängt mit der Heilung innen an und nicht außen. Und dann geht er von innen nach außen. Also Jesus kommt aus einer geistlich wachen, menschenzugewandten Situation. Er ist von Gott her beschenkt worden in der Nacht. Und zur Begegnung mit Menschen gehört immer auch Kraft. Und das spüren die Menschen. Sie sitzen im Halbkreis und er lehrt sie, heißt es da. Und da zerren sie eine Frau in die Mitte und schreien, die ist beim Ehebruch ergriffen worden. Was machen wir mit ihr? Es fehlt einer. Wenn schon Zitate aus dem Alten Testament, ne? Es fehlt einer, nämlich der zweite Ehebruch allein geht nicht. Also, da fehlt der Mann, den hatten sie nicht dabei. Wahrscheinlich hat der Ehemann seine Frau erwischt beim Ehebruch mit irgendeinem Nachbarn oder sonst irgendwie so. Und dann zerren sie diese Frau in die Mitte. Es ging ihnen gar nicht um die Frau. Es ging ihnen nur darum, dass sie eine verwertbare Aussage von Jesus wollten. Denn ein Gerichtsurteil konnte nur dann stattfinden, wenn zwei, drei oder vier Zeugen eine Situation genau bezeugen und es genau gleich aussagen. Hätte Jesus dann gesagt, wir steinigen sie nicht, wir begnadigen sie, dann hätten sie ihn gehabt. Dann hätten sie gesagt, jawohl, jetzt haben wir dich, jetzt wirst du verurteilt, du hast das Gesetz gebrochen, alle haben es gehört, Zeugen sind da, alles perfekt, Schluss und wir greifen dich. Und da lernen wir von Jesus, der antwortet nicht. Der lässt sich nicht mit so einem Steckerle der selbstgerechten Leute über das Wiesler treiben. Ja, es gibt so Leute, die treiben einen mit ihren Fragen vor sich her und haben einen Spaß dabei und du bist verunsichert, vielleicht auch ein bisschen schwach und ausgelaugt und lässt es mit dir machen und hinterher denkst du dir, wie blöd war ich denn überhaupt? Jesus hält die Spannung. Die reden auf ihn ein, du musst doch was sagen. Und da macht er was Eigenartiges. Er bückt sich, er saß ja schon, und er bückt sich nieder und dann fängt er an, mit dem Finger in den Sand da zu schreiben, in den Staub zu schreiben. Und antwortet nicht. Es ist nicht nötig, auf alle Fragen gleich eine Antwort zu geben. Wenn man die anderen ruhig mal zappeln lässt, dann zeigen sie einem nach und nach, was sie wirklich wollen. Diese Frau, gedemütigt, steht da in dieser Mitte. Ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Situation erlebt hast, wo der Chef dich vor versammelter Belegschaft rund gemacht hat. Oder wo in der Schule der Lehrer dich einfach auch vorgeführt hat und die ganze Klasse hat über dich gelacht. Und solche Situationen, wo wir in der Seele öffentlich gedemütigt worden sind, die vergisst du nie. Die hast du in den Bildern präsent. Das hat sich in deine Seele eingebrannt und hat deine Seele verletzt. Und dann sagst du dir, ich muss da irgendwie drauf reagieren, dass mir das nicht wieder passiert. Und dann ziehst du dich zurück oder wirst das Gegenteil, wirst aggressiv. Irgendwie gehen wir dann Menschen dann damit um und reagieren dann irgendwie. Und später machen wir das als Muster und reagieren immer so. Passt dann oft gar nicht. Diese Frau steht da, Mutter Seelen allein. Und Jesus sitzt vor ihr. Und irgendwann, wie sie dann gar nicht aufhören, in ihn einzudringen, beugt er sich ein bisschen hoch, bleibt noch sitzen. Körpersprache ganz wichtig in dem Text auch zu beachten. Bleibt noch sitzen und sagt den einen Satz. Und manchmal genügt ein Satz. Wir müssen nicht ewig überall ellenlang rumtexten. Wer wenig zu sagen hat, sagt meistens zu viel. Und manchmal genügt es, wenn man was zu sagen hat, ist ein Satz vollkommen genügt. Vollkommen. Und der eine Satz heißt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. So, jetzt dreht er doch den Spieß um. Jetzt nimmt er doch die, die die Frau zur Anklage gebracht haben, auf einmal her und fragt die. Die hatten schon einen Stein dabei. Die Römer haben das den Juden überlassen, wenn die in religiösen Gründen mal einen gesteinigt haben, da haben die weggeguckt, das war ihnen egal. Wenn sie ihre Geschichte betrieben haben, da haben sie die Leute gekreuzigt. So. Aber steinigen, das war ihnen wurscht. Und da stehen sie jetzt mit ihren Steinen. Wer sündlos ist, und dann musst du nachdenken, bin ich sündlos, habe ich noch nichts falsch gemacht? Und wenn einer sagt, da fällt mir gerade nichts ein, dann kann man ihm sagen, denk doch mal drüber nach, wo du die Liebe schuldig geblieben bist. Wie viele Situationen in deinem Leben gibt es, wo du die Liebe schuldig geblieben bist? Und dann gibt es noch etwas anderes, was wir meistens nicht bedenken, aber was zur Heilung dazugehört, wie ihr vorhin gesungen habt. Es gibt ja auch Situationen, wo mir die Liebe nicht begegnet ist, wo ich einen Mangel habe an Zuwendung, an gesehen werden, an wahrgenommen werden, an geliebt werden, an geachtet werden. Und auch das ist wie in einem Speicher in meinem Leben abgelegt. Geht nicht weg, bleibt da drin. Und bestimmt mich auch mein Denken, auch meine Entscheidungen. Und wir denken, das ist in mir, kann man nichts ändern. Falsch. Vor Gott ist meine ganze Lebensgeschichte, meine ganze Vergangenheit, Gegenwart. Ich stelle mir das so vor, das ist meine Lebensgeschichte, diese 71 Jahre, die stellt das so vor sich auf und das sind so Schubfächer und die kann man rausziehen und wenn ich da zustimme, dann zieht er am liebsten die Schubfächer raus, in denen der Mangel verborgen ist. Weil der Mangel am tiefsten in uns sitzt und schreit. Und diese Frau, die da steht, steht deshalb da, weil sie einen Mangel an Liebe hat, an Zuwendung, an echtem Angenommensein aus ihrer Kindheit. Die wusste ja, dass man, wenn man beim Ehebruch erwischt wird, sogar sein Leben riskiert. Und sie riskiert ihr Leben, weil der Mangel so in ihr schreit, dass sie selbst über diese Schranke hinweggeht und einfach sagt, das will ich jetzt, ich muss da irgendwas erleben. Es kann doch nicht alles gewesen sein. Und so treibt sie der Mangel fast in den Tod. Und Jesus sitzt vor ihr. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann heißt es, sie gingen nacheinander weg. Und da gibt es noch eine kleine Bemerkung dabei, die heißt, die Ältesten zuerst. Super, dass auch da genau hingeguckt worden ist, ja. Wer 60 Jahre auf sein Leben zurückschauen kann, der findet einfach mehr Szenen der Lieblosigkeit, die ich empfangen habe und die ich selber gelebt habe, als einer, der nur 20 Jahre zurückschaut. Und dann gingen sie, weil jeder gemerkt hat, ich bin auch einer, der die Gnade braucht. Ich bin der Gnade bedürftig. Und dann bleibt Jesus gebeugt. Er bleibt vor ihnen sitzen. Er steht nicht auf, wie die dann so weggegangen sind und sagt, ihr Schwachmatiger, ich habe es doch gleich gewusst, ihr seid alles Nieten, ja? Nein, er bleibt sitzen und er bleibt unter der Traurigkeit, unter der Last des Menschen weggehen und ihre Schuld mitnehmen und vielleicht noch schlimmer, und ihre und die Härte ihres Herzens ebenfalls mitnehmen. Keine Veränderung. Jeder bleibt so, wie er gekommen ist. Keine Veränderung. Wir haben gehört und gesungen, Gott verändert Menschen. Keine Veränderung. Jeder geht in sein Leben zurück, wo er sagt, mit Gott zurechtzukommen, das erledige ich selber, das mache ich allein. Ich brauche keine Gnade. Und Jesus ist die lebendige, die lebende Gnade. Und Gnade bekommt man nur, wenn man um Gnade bittet. Das habe ich im Gefängnis verstanden. Ich war mal 2 Monate im Gefängnis in Bayreuth, während meiner Ausbildung als Theologiestudent. Und da hat mich ein Mörder, der zu 15 Jahren verurteilt war, zu einem Gespräch gebeten. Und er hatte ein Gnadengesuch vor. Und ein Mensch im Gefängnis, der verurteilt ist im Namen des Volkes, kann ein Gnadengesuch schicken an einen einzigen Menschen in Deutschland, an den Bundespräsidenten. Und der kann qua Amt einen Menschen begnadigen. Gnade vor Recht. Die Gnade hebt das Recht auf im Namen des Volkes und so weiter verurteilt. Und die Gnade hebt es auf und sagt nicht 15 Jahre, sondern 10 Jahre. Und genauso ist es vor Gott. Jeder bekommt die Gnade, wenn er um die Gnade bittet. Und wenn einer sagt, ich brauche keine Gnade, dann bekommt er keine Gnade. Und irgendwann waren die alle weg. Alle. Und da stand diese Frau und Jesus fragt, wo sind sie? Wo sind sie? Ich sehe keinen mehr. Wo sind sie denn? Und das ist die älteste Frage aus der Bibel überhaupt. Im Sündenfallgeschichte heißt Adam, wo bist du? Wenn der doch bloß hier gesagt hätte, ja, und nicht die Schuld abgeschoben hätte auf das Weib und sonst irgendwas, ne, das du mir gegeben hast, letztlich war Gott selber schuld, ne? Nicht das Weib allein, sondern das du mir gegeben hast. Ja, Ausflüchte, Ausreden, uralte Menschennummer. Sie bleibt, sie steht vor ihm. Sie sagt mit ihrem Körper, wie der Körpersprache, sie sagt mit ihrem Körper, hier bin ich. Sie hat sich eben nicht mit weggedrückt mit den anderen. Sie hätte damit wegschleichen können, wie sich diese ganze Versammlung aufgelöst hat und hätte einfach verschwinden können, aber dann wieder zu dem Preis zurück in ihr altes Leben. Und in ihr Leben wäre nichts in Neues hineingekommen, nichts, gar nichts. Da steht sie vor Jesus. Eine starke Frau steht vor Jesus. Sie hält es aus, dass die Gnade auch wehtun kann. Dass die Gnade gerade mein Defizit, ihr Defizit berührt. Und es tut weh. Und sie hält dem Stand. Und sie bleibt. Und je länger sie vor ihm steht, spürt sie, dass in ihr Defizit hinein die Liebe Jesu Christi fließt. Wer vor ihm stehen bleibt und nah genug dran ist, der spürt, dass sich da mit meinem Herzen etwas verändert. Da fließt die Gnade in ihr Defizit, in ihren Mangel und füllt den Mangel auf. Und so geht sie als verwandelte Person aus dieser Begegnung hinaus. als verwandelte Person. Ihr Grundproblem des Lebens, ihr schreiender Mangel, der sie auf den Irrweg geführt hat, der war berührt und war im Ansatz geheilt. Die Heilung geht dann, wirkt sich auch über Jahre aus, das kenne ich aus der Seelsorge, dass es manchmal auch Zeiten dauert, bis sich eine Berührung in meinem Inneren auch auswirkt. Walk out your healing. Leb und wandere deine Heilung aus, du musst sie ausleben. Das geht manchmal nicht mit einem Schlag und alles ist weg. Hat ja auch lange Jahre gedauert, dass ich falsch gelebt habe. Kann man nicht sagen, mit einem Schlag muss alles weg sein. Also sie geht zurück in ihr neues Leben. Und darum sagt Jesus, sündige hinfort nicht mehr. Das ist keine billige Moral, wenn in ihr nichts geschehen wäre, wäre es nur billige Moral, reiß dich zusammen und mach denselben Käse nicht nochmal. Nein, darum geht es gar nicht. Sondern er sagt zu ihr, lebe ein neues Leben. Entdecke, was es heißt, dass du von Gott geliebt bist. Und dass diese Liebe jetzt in dein Leben hineingekommen ist. Die Liebe Gottes berührt immer zuerst unser Defizit, unseren Mangel. Wer einen Mangel an Trost hat, der spürt, dass Gott mich tröstet. Wer einen Mangel an Hoffnung hat, der spürt, dass Gott mir neue Hoffnung gibt für mein Leben. Wer leer ist, weil er sein Leben vergeudet und verbrannt hat, Burnout heißt das grässliche Wort, ja? Der spürt, wenn ich vor Gott stehen bleibe, tankt er mich neu auf und gibt mir neue Kraft. Alte Kraft verpufft, verbraucht, verschossen, es gibt neue Kraft. Die Liebe berührt uns da, die Liebe Gottes berührt uns da, wo wir unser Defizit haben und wo wir es brauchen. Rühr mich bloß nicht an. Ne? Mei, das war doch ein Riesenfehler. Ne? Rühr mich bloß nicht an. Er hätte sagen sollen, rühr mich an, pfeife auf die 14-Tag-Krankschreibung. Amen.